Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie einerseits herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Andererseits bin ich irritiert und verärgert. Ich muss das deutlich sagen, dass so für mich die Existenz einer Kunsthochschule, wo jeder so in seinem eigenen Sumpf dreht und versucht, sich was einfallen zu lassen übers Leben, wo er dann viel Beratung will, immer wieder, um diese Idee übers Leben rauszubringen, das ist auch legitim, das ist eine Funktion. Aber die Kunsthochschule ist eigentlich in meinem Verständnis eine Plattform, so ist sie auch gedacht, wo übergreifende, interessante Dinge gezeigt werden, die zur Bewusstseinsbildung beitragen, zur Horizonterweiterung, zur Problemsortierung. Und ich bitte Sie wirklich, mir das nachzusehen. Ich habe viel Frustrationstraining an dieser Institution hinter mir. Und sofern es meine eigenen Veranstaltungen betrifft, bin ich eigentlich auch ganz unempfindlich geworden. Aber jetzt fühle ich mich sehr schlecht, weil ein wunderbarer Gast sich engagiert hier, uns Filme zu präsentieren, die extrem wichtig sind. Und wir sehen, dass offensichtlich es so ist, dass Subkultur tatsächlich eine minoritäre Angelegenheit ist. Ich halte das nicht, man kann sagen, gut, es ist ein Ereignis, es ist zufällig, es wird anders sein wieder. Ich weiß es nicht. Ich finde, die Tendenz geht aber ganz eindeutig in die Richtung. Ich würde mal vermuten, wenn hier irgendein Film gezeigt wird, der an der KHM entsteht, und es entstehen auch gute Filme an der KHM, aber keineswegs in der Überzahl oder Mehrheit, es sind dann auch eher seltene Dinge, aber das gibt es. Es gibt auch einige brauchbare, beachtliche und so weiter, die ganze Palette. Aber so, dann kommt Publikum. Ne? Das heißt, so dieses Drehen um den eigenen Bauchnabel ist tatsächlich ein Problem geworden. Und damit sind wir in gewisser Weise auch schon wieder beim Thema dieser Filmreihe, die uns ja ermöglicht, von anderer Seite lernend zu beobachten, wie wir mit politischen Konstellationen umgehen. Wir hatten im ersten Film, der wurde im Rahmen der Vorlesung gezeigt, da waren sogar noch mehr Leute da als im städtisch angezeigt. Es ist städtisch angezeigt. Frau Kuhn hat wie immer wunderbare Pressearbeit gemacht. Es gibt gedruckte Prospekte, auch für die nächsten Filme. Da müssen wir dann noch überlegen, ob wir uns das zumuten wollen. Und wie wir uns das zumuten wollen, das ist alles also gemacht worden, auch vom Kollegen selber, von mir noch mit Sonderaussendungen und so weiter. Es ist doch ein Resultat, wenn man sagt, eine Stadt wie Köln, wo 5 Millionen Menschen von diesen 1,2 fanatisch Karneval machen, ja, und 3 oder 4 finden den Weg zu einem interessanten Film, der sich mit der arabischen Welt beschäftigt, und zwar aus der Sicht der arabischen Welt, wenn ich das so abstrakt sagen darf. Und das in einer Stadt, die unglaublich stolz ist in ihrem Kulturfimmel, der sowieso nicht funktioniert, dass kürzlich eine Akademie der Künste der Welt gegründet worden ist mit internationalen Fellowships. Also ich hätte gerne auch die Träger dieses Kreises mal bei einem solchen Film gesehen, den wir hier heute sehen dürfen und den wir auch sehen wollen und auf den wir uns sehr freuen. Also für mich ist das genau das Problem. Ich habe eine zweite Vermutung. Wenn es um das Thema China gehen würde, wäre der Saal ebenfalls voll, weil die Chinesen müssen ja uns bezahlen, dass wir aus der Krise rauskommen. So direkt greift, glaube ich, die Mentalität des Kapitalismus international in die kleinen Gehirne von uns allen durch. Also das ist für mich ein Symptom eines miserablen Eurozentrismus, eines Desinteresses an allem, was aus Afrika kommt und aus Nahost. Der heutige Film kommt aus Afrika, wenn auch nicht aus dem schwarzafrikanischen Bereich. Für mich ist das ein Symptom einer schweren Krankheit, an der wir alle noch schwer leiden werden. Aber gut, damit genug der apokalyptischen Einleitung. Nein, es ist was Besonderes. Ich bin das gewohnt. Ich rede auch vor 2 Leuten. Ich habe auch kein Problem damit. Piscator hat vor ähnlich vielen Leuten in den 20er Jahren seine Theaterstücke inszeniert. Erwin Piscator, die legendär geworden sind. Kaum waren sie nicht mehr zu sehen. Das ist vielleicht heute anders. Aber, und damit bin ich beim zweiten Thema, beim eigentlichen Thema der Einleitung, nämlich Verhältnis Subkultur und Mainstream. Es ist vielleicht so, dass die KHM ein Ort von Mainstream geworden ist, weil man sich für Subkultur überhaupt nicht mehr interessiert. Weil es nur Zeitverlust ist. Für die meisten. Nicht die, die hier sitzen, es ist immer schwierig, über die Abwesenden, die nicht Anwesenden zu reden, aber sie gehören eben auch dazu. Auch die Gestorbenen gehören dazu und die, die noch kommen, werden, wenn auch nicht heute Abend, aber in der Zukunft wieder. Es ist so ein Befund. Subkultur, um jetzt thematisch zu werden, wäre vielleicht das, was man mit Michel Foucault ein Dispositiv nennen könnte. Das ist kein Lager. Subkultur ist kein abgeschlossenes Lager und Mainstream eigentlich auch nicht. Obwohl ich jetzt gerade gesagt habe, Mainstream scheint mir immer geschlossener. Das scheint mir auch immer enger zu werden, tatsächlich. Aber auch von dort gibt es immer wieder Durchdringungen in andere Richtungen. Gerade im letzten Spiegel, also im Spiegel der letzten Woche, war ein Porträt nicht besonders gut, nicht besonders interessant, von Francis Ford Coppola zu lesen, der jetzt wieder Experimentalfilme dreht, die er selber finanziert, mit seinem Weingut übrigens. Kleine, schnelle Filme, die wenig kosten, die nur auf einzelnen Kinos gezeigt werden. Also Coppola ist mittlerweile auch, wie der Kollege Fassonnefahr, reist mit den Filmen zum Publikum, geht selber in die Kinos. Also das gibt es auch. Das heißt nicht, dass das feststünde, das sind wechselseitige Dynamiken, wechselseitige Durchdringungen. Subkultur ist nicht einfach Subkultur, sondern, das kennen wir aus der Geschichte der Rockmusik, wir haben gerade das Jubiläum einer Rentnerband. Das einzig erfolgreiche Modell des heutigen kapitalistischen Wirtschaftens sind die Subkulturgemeinschaften, die Verschworenen, die überdauern jede Firmengründung mittlerweile. Das ist auch interessant. Wir wissen, dass aus dieser minoritären Stimme etwas ganz Breites werden kann. Und das ist auch kein Qualitätsurteil, sondern ein Mechanismus. Also bei Foucault ist ein Dispositiv ein Machtfeld, wo immer Gegenkräfte aller möglichen Arten sich wechselseitig durchdringen und wo es immer punktuelle Allianzen und Konstellationen gibt. Und so ist das auch mit der Subkultur. Eben die nicht für sich feststehend funktioniert, die nicht abgeschottet ist, die nicht der Feind per se der Kultur oder Hochkultur ist, obwohl es etliche Subkulturen gibt, die ihren Hass auch als Hass auf die Hochkultur beziehen. Ich habe gerade letzte Woche am Rande einer Veranstaltung zur Ästhetik der Dispositive in der unermesslich reichen Stadt Zürich Kreise kennengelernt, die jetzt ernsthaft wieder planen, Zürich anzuzünden, damit es wieder lebendiger wird, was ich sehr begrüße im Allgemeinen. Das halte ich für eine homöopathisch-hygienische Maßnahme. Das ist ganz unpolitisch geredet jetzt. Und leider haben diese Subkulturen aber doch einen unglaublichen Hass auf die Kulturen, die Bühnen, und das verstehe ich nicht. Ich habe es dann auch gesagt, dass ich das nicht verstehe, dass man seine eigene Souveränität verunreinigt durch den Hass auf irgendeinen Gegner. Es geht ums Kunsthaus, das in Zürich eine grandiose Sammlung hat und jetzt für schäbige 200 Millionen renoviert wird. Die neue Zürcher Kunsthochschule kriegt einen Bau, der kostet 600 Millionen. Ist alles kein Problem. Das ist dann interessant, ob die studentische Subkultur in diesen 600 Millionen noch irgendeine minoritäre Stimme einnehmen können wird oder nicht. Und natürlich ist es ein Ärgernis, dass in dieser Sammlung des Kunsthaus Zürich die Sammlung des Waffenfabrikanten Bürle, den wir immer gehasst haben, gezeigt wird. Aber das heißt doch nicht, dass man gegen die Kunst einen Hass entfalten muss. Ja? Also, gut, Subkultur, Mainstream, wechselseitige Dynamiken, Konstellationen. Damit bin ich auch schon am Schluss meiner kurzen Betrachtung. Ich dachte immer, dass ich von Film zu Film diese Einleitung immer kürzer mache, weil es immer eine Wiederholung, eine Zusammenfassung ist. Aber wir wissen ja nicht, ob es eine nächste Veranstaltung noch mit Publikum gibt oder schon ganz ohne Publikum. Obwohl hier die Daten alle schon beschrieben mit den Filmen und so weiter hier in diesen schönen Foldern, die wirklich schön gestaltet sind, drinsteht. Was erwartet uns heute? Der geschätzte Kollege Amin Fazonefar wird uns einführen in den Film, den er ausgewählt hat, den er also präsentiert hier. Ich bin nur moderierender Gastgeber an der Schnittstelle von Orient, Okzident und Subkultur als zwei Thematiken. Wir haben schon an anderer Stelle gemerkt, der Konstantin Butz und ich, dass Subkultur durchaus ein Thema ist an der Kunsthochschule, wo koordinierte Entwicklungshilfe, Intellektuelle nicht schädlich sein wird. Also auch das gehört mittlerweile zum kuriosen Tatbestand mitteleuropäischer Kunsthochschulen, wo man eigentlich nicht mehr genau weiß, was der geistige Horizont der Leute wirklich ist, die hier leben und arbeiten. Also es ist wirklich ein skurriler zoologischer Garten, der eigentlich einer großen Geist- und Kulturlosigkeit. Naja gut, das war jetzt etwas aggressiv gesagt, das Letzte. Gut, Einführung in diesen Film. Wir hatten das letzte Mal, waren wir in Teheran, habe ich das halbwegs richtig ausgesprochen? Oder in Teheran, wie wir einfach sagen würden. Also im Iran, wo wir gesehen haben, die Musikszene bis 2006, der letzten Jahre davor, 2006, 2007 glaube ich, unter erschwersten Bedingungen dort überhaupt arbeitet. Also Genehmigungen, das fördert natürlich die Experimentalkunst, ne? Nicht die permissive Toleranz unserer Breitengrade, wo alles möglich ist und nichts eine Rolle spielt in den Ebenen der Künste, sondern da, wo also jeder Song, wo die Frauen dürfen sowieso nicht auf die Bühne und die Gruppen auch nicht, niemand kriegt eine Bewilligung aufzutreten, niemand kriegt eine Bewilligung, einen Song zu veröffentlichen. Das Einzige, was möglich ist, ist über Internet tatsächlich, nicht, auf Internetforen, die eigene Arbeit zu präsentieren. Und das ergibt interessante Formen dann in dieser Tradition von, sagen wir, Hip-Hop-inspirierten musikalischen Werken, Gesängen, Instrumentalmusik, Mischungen, die auch dann anknüpfen an die eigene persische Tradition der klassischen Musik dort. Und diese Hybridisierung ist extrem spannend. Gut. Die Musikszene dort ist mittlerweile ziemlich verstreut, also die Zensur ist ja noch stärker geworden. Irgendwann werden die Protagonisten erstickt, sie gehen ins Ausland und versuchen dann dort ihren Weg fortzusetzen. Also das war das, was wir das letzte Mal gehört haben, gesehen haben und eben gehört haben. Sehr eindrücklich, ein Film eines in Hamburg lebenden Exil-Iraners, der also dort die Fäden geknüpft hat. Und heute haben wir es mit etwas ganz Besonderem zu tun, da will ich aber nicht vorgreifen, sondern einfach Amin Fazonefar bitten, uns den Film zu präsentieren. Wir haben im Anschluss auch die Möglichkeit, ihn, der ein großer Kenner ist dieser Filmszene, im Unterschied zu mir, an den Festivals herumreist und sehr, sehr viel kennt, mit ihm zu diskutieren, Fragen zu stellen. Und jetzt wünsche ich wirklich allen Anwesenden also dann ja viel geistiges Vergnügen, viel Belehrung, viel interessante Einblicke und bitte Amin Fazonefar, uns ins eigentliche Thema einzuführen nach diesen etwas abwegigen Umwegen, die ich hier gehen musste. Jetzt geht es mir ein bisschen besser. Aber
mir geht es auch viel besser. Ich habe dennoch entschieden, auszuwandern. Morgen gehe ich nach Kairo, allerdings dauert das nur eine Woche, dann wandere ich wieder zurück. In Kairo findet nach zweijähriger Pause oder einjähriger Pause das internationale Filmfestival statt. Und ich muss mich erst mal sammeln nach diesem Zornausbruch, den ich sehr überzeugend fand. Genau, motivierend, genau, danke. Dass das Filmfestival statt, das, sagen wir mal, eine zentrale Rolle in der arabischen Welt hat. Also arabische Filme sind für die ägyptische Filme sind für die arabische Welt ungefähr das, was Hollywood für den Westen, Europa und drumherum ist. Das heißt nicht, dass nicht alle Hollywood-Filme auch in Kairo auf jedem zweiten Schwarzmarkt zu bekommen sind, aber man wächst auf im Fernsehen, im Kino mit den Schätzen des ägyptischen Kinos, ob man jetzt in Marokko wohnt oder selbst in Saudi-Arabien. Gut, da gibt es keine Kinos, da kriegt man das dann halt direkt per Satellitenfernsehen. Und dieses Festival war immer eine Präsentationsfläche für den ägyptischen Film und hat mehr oder weniger dann auch einfach das System Mubarak sehr gut abgebildet. Also das Festival war zersetzt von unfähigstem Personal. Shuttlebusse wurden angekündigt, kamen nicht, setzten einen an einem Kino ab, wo kein Film lief, weil der Vorführer sich entschieden hatte, kurzfristig auf die sexuellen Begehrlichkeiten der Jugend Rücksicht zu nehmen und doch lieber den französischen Film zu zeigen, weil man sich davon mehr erhoffte als jetzt von dem iranischen Film. Entsprechend waren auch die Vorführungen auf diesem Festival. Es hat nichts funktioniert, keine Akkreditierung, also es war ein einziges Desaster. Das wurde also eingestellt und damit wurden auch eine ganze Menge von groß angesehenen Stars des ägyptischen Kinos erstmal arbeitslos, weil es gab die Revolution und viele von den Stars waren Mitläufer gewesen. Die haben mehr oder weniger von diesem System Mubarak profitiert und waren jetzt alle unter Verdacht geraten. Und es setzte eine große, also eine Säuberung setzte eigentlich zum Glück gar nicht ein, aber es setzte eine sehr große Debatte darüber ein, wer darf denn jetzt mitmachen und wer darf bei diesem Neuaufbau dabei sein. Und es gab immer schon eine Generation von jungen Filmemachern, die so etwas wie ein Off- oder Independent-Kino versucht hatten, obwohl eigentlich die Produktionsstrukturen, naja gut, braucht man auch letztendlich, minimal gegeben waren. Das heißt, die hatten mehr oder weniger westliche Ausbildung, aber nicht unbedingt, und haben sich halt den gesellschaftlichen Rändern zugewandt und all das gezeigt, was das offizielle Kino nicht durfte. Also im offiziellen Kino, wenn da Minderheiten, wenn da Underground, wenn da Subkultur auftauchte, dann eher in der argen Karikatur, also der Oberägypter, das ist so der Unter-, also für den Kairoer, Kairoaner, Kairiner Bürger ist das so der sehr unterentwickelte Ostfriese, sage ich mal. Dementsprechend wurde er auch eher karikierend gezeigt. War jemand schwul, war auch eindeutig als solcher mit 3, 4 nicht sehr einfallsreichen Charaktermerkmalen gekennzeichnet und vor allen Dingen war er weibisch, feige und rannte dauernd weg und weinte. Das war also das, was das offizielle Kino zuließ. Und es gab einige Altgediente, die noch aus einer anderen Generation stammten, die dann sich immer um einen gewissen Sozialrealismus bemüht hatten, der aber doch eher so immer das Kleinbürgertum gezeigt hatte. Diese neue Generation jetzt, die haben also dann quasi ganz kurz vor Ausbruch der Revolution Filme auf die Festivals gebracht, die schon wirklich sehr revolutionäres Element in sich hatten, indem sie nämlich in verschiedenste Subkulturen abgetaucht sind. Also sie sind in die Vorstädte gegangen, wo halt die Zuwanderer wohnen, die halt ihr eigenes Leben, ihre eigenen Feste feiern, christliche Gemeinschaften, die seit Jahrtausenden in den Vorstädten von Kairo, als es Kairo noch gar nicht gab, ansässig waren, die haben die porträtiert. Und was wir jetzt sehen, ist ein Film, der ganz kurz vor Ausbruch halt der Revolution alle großen Festivalpreise, sowohl in Tunis auf dem wichtigen Carthage Filmfestival, als auch in den wichtigen ägyptischen Filmfestivals in Kairo und Alexandria gewonnen hat. Und der taucht ein in Underground von Alexandria. Und alles, was Sie sehen, sind die authentischen Sprayer, Rapper, Straßen, Theater, Schauspieler und andere Kunstformen. Gleichzeitig ist das Ganze aus dem Blick eines wiedergekehrten Exilanten gezeigt. Und der wird interessanterweise gespielt von einem Star des wirklichen offiziellen ägyptischen Kinos. Der hat sich dafür bereit erklärt, in diesem Film mitzuspielen. Und der Film, ja, es ist eigentlich ein Wunder, dass er in der Form überhaupt zustande kam. Aber die Zensoren waren, glaube ich, so verdutzt, dass sie gar nicht wussten, wie damit umzugehen und haben das dann mehr oder weniger durchgewunken. Da taucht noch ein Satz auf, irgendwo steht an der Wand, da stehen ganz viele Graffitis an der Wand. Die Graffitis hatten später auch eine wichtige Bedeutung bei der ägyptischen Revolution. Da steht Long Live the Revolution und dann sagte der Zensor zu dem Regisseur, ja, was ist das denn jetzt hier? Und dann hat er nur gesagt, ach, Sie glauben doch nicht, dass das ernst gemeint ist. Wo soll denn hier eine Revolution herkommen? Und damit war das Ganze erledigt. Der Film heißt Microphone. Der Regisseur heißt Ahmed Abdallah. Der ist so in seinen Mitte 30ern. Der ist inzwischen schon wieder in einem Gremium beschäftigt, das versucht halt diesen ganzen kleptokratischen Filz der Mubarak-Ära so ein bisschen auf die Beine zu stellen. Wenn ich mir die aktuelle Festivalorganisation angucke, habe ich da meine Zweifel. Die Antwort, die ich per E-Mail bekam, war: Sorry, no accreditation possible. See you next year. Mein Flug war schon gebucht und ich hatte ungefähr 10 Faxe abgeschickt. Ich bin gespannt, was mich da morgen erwartet und wünsche Ihnen jetzt erstmal viel Spaß und erzähle nachher noch ein bisschen mehr zu dem Film.
Worte sagen.
Ja, ich kenne die Musiker und die Graffiti-Künstler und die Filmemacher da alles überhaupt nicht. Bin ich in dieser Szene zu Hause. Aber die waren sowas wie eine Initialzündung. Nehmen wir mal eine kleine Bemerkung. Da wird so ein bisschen das Filmemachen unter den Spionageaspekt gestellt. Das heißt, wenn man vor diesem Ereignis in Kairo eine Kamera in der Hand hatte, gehörte man zum Sicherheitsdienst oder war irgendwie suspekt. Und diese Ereignisse haben halt dazu geführt, dass jetzt nicht jeder im Moment eine Kamera in der Hand hat und alle sich gegenseitig gefilmt haben. Und es hat sich auch ein Kollektiv gegründet. Das ist für uns hier selbstverständlich. Da ist das was Neues. Genau. Und hat auch da einen ganz anderen Hintergrund irgendwie. Dann hat sich ein Kollektiv gegründet, das Mosserin heißt, und die haben einfach alles, was gefilmt wurde über diese Umbrüche, sei es irgendwelche Gewaltausbrüche der Polizei, sei es irgendwelche musikalischen Aktivitäten oder Nachbarschaftshilfen, haben sie gesammelt, und dieses Archiv ist jetzt das größte Bildarchiv in der in Ägypten und hat eine unglaubliche Nachfrage und ist halt auch so eine Art NGO, also auch subkulturell kann man sagen entstanden und hat jetzt also dieses Bildverbot früher jetzt in eine Bilderflut übergeführt, die aber auch noch sinnstiftend dazu ist. Und man kann also so sagen, dass so ziemlich jede dieser hier gezeigten Kulturformen also im letzten Jahr eine ziemliche Explosion erlebt hat. Also die Graffiti-Künstler haben dann Galerieausstellungen bekommen, die sind dann auf einmal nach Berlin und was weiß ich wohin eingeladen worden. Das gilt genauso für die Musikszene, das gilt vor allen Dingen für so spontane Aktivitäten wie die Straßenkonzerte, die hier ja dann irgendwie abgebrochen wurden, dass diese Entwicklung aber im Moment schon wieder rückläufig ist. Also im Moment spiegelt sich genau das wieder, was da bei den Straßenkonzerten findet, da taucht einerseits die Polizei als Ordnungskraft auf und da tauchen dann die Muslimbrüder auf und sagen, hier ist ja eine Moschee und die Muslimbrüder sind eigentlich auch eine Subkultur gewesen, waren immer auch unterdrückt und haben sich auch immer eigentlich halb legal organisieren müssen, hatten eine gewisse parlamentarische Mitsprache, aber im Grunde waren sie in der Öffentlichkeit eher ja, in Randbereiche abgedrängt. Das ist so eine ganz interessante Momentaufnahme, also dieser Regen, der da dauernd droht zu fallen, die Symbolik ist vielleicht ein bisschen klar, das ist der reinigende Regen, dann die Revolution und der Fisch mit dem langen Atem, die Metapher wurde auch sehr charmant rübergebracht. Er ist natürlich nach unseren Maßstäben jetzt dramaturgisch nicht perfekt, aber er ist ein sehr voller Film und jedes Mal, wenn man ihn sieht, kommt irgendein anderer Aspekt in den Vordergrund. Auch in den Bildhintergründen entdeckt man immer wieder eine Anspielung, Zitat in einem Graffiti. Da wird irgendwie in einer Wohnung, werden Plakate abgerissen und dahinter sieht man dann so eine ältere Dame mit einer Hornbrille. Das ist also die Ikone, ja sagen wir eigentlich der ägyptischen Hochkultur, wo sich die dann aber auch ganz schnell mit der Straße kurzschließt. Das ist Umm Kulsum und das ist eine Sängerin, deren Bedeutung hier vielleicht nur mit dem Papst vergleichbar ist.
Ja,
oder
so. Ein singender Paar.
Genau so. Und was kann man noch sagen? Da gibt es diesen etwas merkwürdigen Lehrer, der manchmal ganz interessante Sachen sagt und manchmal Unfug erzählt über das Filmemachen. Das ist ein bekannter Filmemacher, Yusri Nasrallah, der sich von vornherein halt immer auf die Protestseite gestellt hat. Der hat immer so versucht, mit europäischen Geldern kritisches Kino in Ägypten zu etablieren. Und der war auch vor 5-6 Jahren, da gab es eine Protestbewegung, da sieht man auch einige Dokumentarbilder, da ist so eine Demonstration zu sehen. Da war der aktiv und der sucht halt auch immer die Nähe zu den jungen Leuten, zu der Straße. Hat auch ein Porträt über die jungen Islamisten gemacht, weil er Angst vor denen hatte. Hat gesagt, ich gucke die mir jetzt mal genauer an. Und habe damals halt nur lauter nette Menschen getroffen. Den Rest, den ich im Dunkeln gelesen habe, kann ich nicht so richtig entziffern. Wichtig ist vielleicht noch, dass die arabische Literatur, die ägyptische Literatur im Prinzip immer hochsprachlich war. Also klassisches Hocharabisch, mehr oder weniger, bisschen die ägyptische Ausformung, aber eine Sprache, die von der gesprochenen Sprache relativ unterschiedlich ist. Die gesprochene Sprache ist sehr dialektdurchsetzt, die ist witzig, das versuchen diese Rap-Musiker ein bisschen rüberzubringen. Und irgendwo sagt auch der Rapper so als Statement, ich singe Arabisch. Das ist einerseits natürlich eine Absage an das amerikanische Rappen, wo auch der am Anfang sagt, ja, Hip-Hop ist was anderes, als so eine Attitüde zur Schau zu stellen. Also ist nicht nur so ein Modelabel. Andererseits ist es aber auch ein Bekenntnis, so ich spreche jetzt das Arabisch, das hier auf der Straße gesprochen wird. Und das war ewig nicht möglich. Da gab es einige, ja, auch sagen wir mal so Kultautoren, die haben schmale Bändchen rausgebracht, wo die dann in einem anderen Arabisch gesprochen waren. Und auch das hat sich nach der Revolution geändert. Es ändert, es gibt jetzt also das Ganze, was früher im Verborgenen stattfand, ist jetzt also in die Öffentlichkeit. Es gibt ganz viele Bücher, die in allen möglichen Jargons geschrieben werden. Es gibt Comics, die inzwischen auch auf Deutsch übersetzt wurden. Edition Moderne hat gerade was rausgebracht. Metro heißt das. Genau, das ist also alles, was danach stattgefunden hat. Ja, wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder anderes.
Und dieser Mensch da, der das nationale Büro leitet.
Ja.
Wie ist das? Das hat mich erinnert an diese Teheraner Geschichte. Ne? Ist das ähnlich oder war das eine Kunstfigur?
Also
ich meine nicht das, was er spielt, sondern was er repräsentiert.
Was er repräsentiert ist, also ich meine, ich kenne mich mit den Teheraner Verhältnissen besser aus als mit den ägyptischen, aber ich weiß, dass auch da eine starke Zensur ist und da gibt es halt natürlich alles wird immer über die Nation definiert. Ne? Es gab eine Revolution unter Nasser und seitdem ist Mehrheitskultur also Nationalkultur und das verkehrt er ja völlig, indem er dann mit den Wahlplakaten für die Demokratie plädiert. Das ist, glaube ich, so der Zensor des Viertels. Also der muss entscheiden, welche Kulturprojekte in diesem Stadtteil umgesetzt werden dürfen. Und dann gibt es im Hintergrund natürlich diese Stiftung. Und Stiftungen sind ja immer Geldgeber, aber die offenbart sich hier auch als irgendwie eine zweite Form von Zäsur, die halt sagt, nee, das gefällt mir nicht und das gefällt mir und vielleicht gibt es da einen Antrag. Das kennt man dann ja auch wieder mit den Fördergremien.
Ich habe eine Frage und zwar, Sie haben die Detailverliebtheit des Films angesprochen, das fand ich auch sehr interessant und eine Sache, die mir aufgefallen war, Sie auch eine Ikone angesprochen haben, dass quasi Ikonen aufgetreten sind, sagen wir mal, der amerikanischen Massen als auch Subkultur. Also ja. Jim Morrison war wieder zu sehen, was auch sehr interessant war, fand ich diese Einstellung und diese Szene mit der Cola-Dose. Also die quasi die wildgewordene Cola-Dose, die dann gestoppt wurde von dem Schuh, der aber auch ein Chuck war, also auch wieder eine Ikone amerikanischer Kultur. Und da würde mich einfach mal interessieren, ob Sie da aus Ihrer Erfahrung, Sie haben ja sehr viele Filme aus dem Bereich gesehen, wie so die Einstellung gegenüber der amerikanischen Kultur ist. Also weil es jetzt ja nicht extrem kritisch rüberkam, aber irgendwie auch schon, also was Sie meinten, das Beispiel mit dem Hip-Hop, so eine Aneignung und Umdeutung stattgefunden hat.
Nee, ich glaube, das wichtige Wort ist Aneignung. Also solange man sie sich aneignen kann, wobei die Grenzen da vielleicht gar nicht so ganz klar ist, ist es okay, und wenn man es als irgendwie Symbol für den Imperialismus oder den Konsumismus empfindet, und Coca-Cola ist immer ein stärkeres Symbol als eine Schuhmarke, mit der man vielleicht dann Eindruck machen kann auf das hübsche Mädchen in seiner Gasse oder so, das hat der ja mit der traditionellen Kassette versucht, der eine, ne? Dann ja, ist die Grenze da gezogen, würde ich sagen. Prinzipiell ist ja, sie haben eine große Markenpräsenz in Kairo, wie in jeder Megacity, und sie haben Leute, die sich nicht leisten können, und das erklärt schon wieder, warum die Marken so präsent sind, weil die Hürde für das Unerreichbare darstellen. Auf der anderen Seite gibt es halt eine kritische Haltung. Und die haben ja immer versucht, so diesen Begriff des Nationalen umzudeuten? Oder vielleicht war sie nicht bewusst, aber in Abgrenzung zu diesem Amtsträger, der das Nationale so von oben definiert hat. Und die sagen, das Nationale ist vielleicht auch ein Prozess von Aneignung von anderem und wie es passt. Was ganz interessant ist, ist, dieser Film spielt nicht, wie ich sage jetzt mal, 90% der aktuellen Produktion in Kairo, sondern eben in Alexandria. Alexandria ist mit einem schnellen Zug 2 bis 3 Stunden von Kairo entfernt und ist, glaube ich, die Stadt, wo das antike Erbe, sage ich jetzt mal, noch am lebendigsten präsent ist. Irgendwie. Also es ist eine mediterrane Stadt, die eher, sagen wir mal, einer maghrebinischen oder auch sagen wir, italienische Stadt ähnelt als dem, was man in wirklich kontinentalen Ägypten hat. Es ist eine sehr offene Stadt und Skateboardfahren in Kairo wäre, glaube ich, gefährlich. Das Verkehr ist nicht wegen der Muslime. Und das ist in Alexandria mit nur 2 bis 3 Millionen Einwohnern möglich. Irgendwie. Das ist auch eine bewusste Entscheidung von dem Filmemacher. Der hat gesagt, ich gehe raus aus Kairo. Und ich mache jetzt nicht, also sein letzter Film war ein Erfolg, er hätte sich jetzt ein großes Team leisten können, aber er hat gesagt, er nimmt sich eine kleine, hat sich sogar eine, ich weiß nicht, ob es mit einer Canon-Fotokamera, aber jetzt mit einer ganzen, mit einer Fotokamera gefilmt und ganz bewusst halt in diesen Gassen auch in dieser Szene agieren zu können. Und ja, deshalb sieht der Film halt so aus, wie er aussieht.
Also ich wollte den Herrn Butz nur darauf hinweisen, so hatten sie es auch nicht gemeint, aber also Morrison steht für ein anderes USA-Kultur als die Cola-Dose.
Genau, deswegen sagt ihr so,
ja, Massenkultur.
Ja, ja, genau.
Interessant war ja, dass der schon im letzten Film Sounds of Silence kam, eigentlich als, vielleicht habe ich vieles andere übersehen, aber mir schien es nicht so viele Ikonen der amerikanischen Subkultur, die dann also irgendwie bedeutsam geworden sind als Kulturfaktor weit darüber hinaus, ohne jetzt Mainstream zu werden in einem nicht qualifizierbaren Sinne. Das fiel mir schon auf in Teheran, wie jetzt auch wieder, dass es, also Elvis Presley, die habe ich nicht gesehen, und es muss ja schon eben einen Grund haben. Ne? Man müsste versuchen, ich weiß ja nicht, was das dort für eine Bedeutung hat, ob es die Radikalität ist, aber auch die Autonomie des selber Produzierens zum Beispiel.
Ja,
das ist sicher auch eine große Rolle spielt. Eine gewisse Radikalität im Durchhalten der eigenen Ansprüche, sagen wir mal. So dafür steht ja das Konzept. Und natürlich auch einer, der auch mit der Justiz zu tun hatte, aufgrund allerdings eines erweiterten Bühnen-Performance-Begriffs, sagen wir es mal so. Also von daher auch eigentlich so eine richtige Mischung darstellen könnte. Aber das ist reine Spekulation, ich weiß nicht, für diese Seite.
Ja, also ich habe das jetzt auch nicht durchdrungen, aber man sieht es, ob es jetzt in der Türkei ist oder in Teheran oder in Kairo oder in Casablanca, sind in einer gewissen Kultur halt diese Kultfiguren auch genauso besetzt irgendwie. Und das mag auch was genau mit dem Post-68er-Moment zu tun haben und dieser ganzen Bewegung bis Woodstock, dass man sich damit identifizieren kann, das Aufbrechen und dann ganz klare, klar fassbare Begrifflichkeit.
Ja gut, ich ergänze es nur, das geht jetzt nicht darum, wir wollen jetzt nicht diesen Diskurs führen, aber typischerweise wollte Morrison ja nicht am Woodstock spielen.
Ja, ich sage ja Bisschen.
Also, das heißt, es könnte durchaus für eine vergleichbare Suche sein.
Ja.
Allerdings mit ganz anderer Musik.
Ja.
Wieder interessant ist dieser, also für mich ja, ich finde die Musik ja unglaublich gut. Also, das ist absolut gut. Und das macht diese verschobene Polyrhythmik des arabischen Raums, wie wir schon das letzte Mal schon hatten, wieder bestätigt in einer ganz speziellen Form auch des Gesangs, dieser prononcierte Liebessong, der ja auch ein unglaublich gutes Poem war, was ich ja nur über die Übersetzung mitbekommen habe, ich habe leider nichts verstanden, aber diese Art des Singens auf diesen polyrhythmischen Verschiebungen in aller Offenheit zu dem, was dann kommt, außer maghrebinischen, außer arabischen Einflüssen, das gibt so eine Aneignung wieder mal, die also extrem beeindruckend ist.
Ja. Ja. Und das ist mit dem Rap ähnlich. Da gibt es dann halt auch wieder ganz eine alte Tradition, wo sich das Viertel zusammensetzt und einer trommelt und dann wird da drüber so ein Sprechgesang gelegt. Und das hat sich dann wieder in den Rap auch irgendwie prima ergänzt oder überführen lassen.
Ja, weitere Fragen ganz anderer Art. Und was haben Sie angedeutet? Also der Regisseur sitzt jetzt in einer Kommission.
Genau, in einer Kommission. Der ist einbrötlerisch, schwer greifbar, flieht jedes Festival, obwohl er da ist, setzt sich sofort ab. Dann, ich versuche ihn jetzt wieder zu treffen. Und das Letzte, was er erzählte, ist halt, dass er in einer Kommission sitzt mit mehreren Filmemachern. Die versuchen halt dieses Zensurboard, die Filmzensur war sehr stark in Ägypten, also zu verändern. Das heißt, die Zensur kann wohl nicht richtig abgeschafft werden, da sind sie sich einig, aber es soll halt ein bisschen mehr geöffnet werden. Und auch da ist das Festival wieder, steht für etwas anderes, weil da direkt mehrere Filme abgelehnt worden wegen thematischer Aufarbeitung von, wie hieß es, Sex, Adultery and Un-Islamic Values wurden die interessantesten Filme dann abgelehnt. Also man merkt, da ist halt so gerade so eine Gemengelage, die ich noch nicht so ganz geklärt habe. Der Regisseur ist aus einer Gruppe von Filmemachern, die sich eigentlich alle gegenseitig unterstützen. Da ist der Drehbuchautor von dem Film hier, dann wieder der Regisseur von dem Film vorher und der Cutter hier ist auch der Regisseur von einem anderen Film. Ein wichtiger Name ist Ibrahim El Batut, der war erst Kriegsfotograf, hat dann auch für Arte und CNN und was auch immer ganz viel kürzere Reportagen gedreht und längere, quer durch den Globus, Bosnien, Sudan, überall war. Er hat sich dann irgendwie wieder zurück nach Ägypten bewegt und dann hat er genau in diesem christlichen oder diesem muslimischen Viertel, aber mit starker christlicher Vergangenheit, hat er seinen ersten Spielfilm gedreht. Mit ganz vielen Realelementen. Also die Inszenierung war immer eingebettet in ein echtes Straßenfest. Die Figuren waren mehr oder weniger authentisch. Und das war quasi dann der erste Film, der dann so als neuer Independent-Film gehandelt wurde. Und diese bilden halt alle ein Kollektiv. Die waren auch alle mehr oder weniger bei dieser Revolution an dem Tahrirplatz anwesend. Das waren 18 Tage, also einige waren dann immer noch zu Hause, aber es war immer irgendjemand da.
Ja. Wie hat der Rezeption des Filmes diese Ikone des ägyptischen Films, da dieser Schauspieler und der Schönling, der es ja wohl gewesen sein wird, den man ja noch so die Routine des Gefilmtwerdens ansah, was eben sehr gut wirkte, dramaturgisch war das ein ziemlich kluger Griff, das ist fast schon Brechtsche Verfremdungseffekt, der sich dadurch einstellt. Hat das geholfen der Rezeption, also einem breiten Publikum oder wie ist das?
Also ich weiß leider nicht viel über die Einspielzahlen, das wäre interessant.
Also nur in der ägyptischen Rezension, Aufnahme,
Diskussion. Also das hat, also der hat definitiv eine sehr breite Rezension gehabt und dazu waren einmal der mitgespielt hat, der Khaled Amulnagar und dann halt auch, dass der Regisseur, der vorher schon Festivalpreis bekommen hat. Das hat die Aufmerksamkeit erregt und dann ganz schnell natürlich, weil der Film war Ende 2010 in den Festivals, dann ging es im nächsten Jahr schon los mit den Umbrüchen und dann ist er auch weltweit immer wieder auf Festivals gespielt worden. Khaled Amulnagar ist auch so eine Figur, der einerseits da ist, aber andererseits unglaublich viele NGOs, Projekte unterstützt und durchs Land reist und lokal wirkt und seinen Ruhm halt einsetzt, um da halt, macht man halt, Goodwill-Aktionen zu tätigen. Das macht nicht jeder. Es gab einen ganz interessanten Film, der hieß Terror und Kebab, das ist einer meiner Lieblingsfilme, der ist aus den 90ern, der spielt in diesem Kafkaesken ägyptischen Verwaltungsministerium, wo mehrere auch Reportagen der Süddeutschen, der Zeit schon drin geschildert haben, dass es da Gänge gibt, in denen Wäsche aufgehängt wird, weil da nie irgendeiner der Antragsteller zu durchdringt, dass man sich auch munkelt, dass in irgendwelchen Ecken jemand nicht mehr herausgefunden hätte. Also es ist wirklich ein Moloch, eine wirklich ja, ein Stein gewordene Metapher der Bürokratie, und da hat jeder seine Erfahrung mit. Und dieser Film Terror und Kebab handelt halt davon, dass zufällig ein kleines Bürgerlein eine Waffe in die Hand kriegt, die fällt ihm mehr oder weniger von einem Soldaten in die Hand, und dann hält man ihn für einen Geiselnehmer. In Windeseile sammeln sich alle, die da Antrag stellen, um ihn herum, also alle Abgelehnten, und schon gilt das Ganze als besetzt und als terroristischer Akt, und da müssen sie ihre Forderungen stellen, und dann fällt ihnen nichts Besseres ein, als erstmal Kebab für alle zu verleihen. Genau.
So. Und sehr schön. Ja. Nein, nur weiter Terror und Kebab.
Ja, ja, also das war halt dann das, was möglich war. Also das ist natürlich jetzt keine zündende politische Forderung, die irgendwie die den Bürokratismus unter Mubarak dermaßen anprangert, dass jetzt irgendeine Änderung eingeschlagen wird. Nur das ist halt so als Komödie das Maximum, was in den 90ern an Widerstand möglich war. Ja.
Ja, mach los. Sind noch Fragen an den Spezialisten? Sie fliegen morgen trotzdem nach Kairo, obwohl Sie nicht akkreditiert werden konnten.
Genau.
Schauen wir mal, was passiert.
Ja,
ja, also dann wollen wir es auch nicht in die Länge ziehen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich einmal mehr bei Ihnen, Armin Fazonefahrt, der hier das präsentiert hat. Es stehen noch zwei Filme auf dem Programm am 11. Dezember und im Januar am 15. Januar. 11. Dezember, 15. Januar. Wir ziehen das natürlich durch, und wenn Sie wiederkommen, bringen wir ein paar Freunde mit.
Genau.
Ja. Das ist die Sache ja wert. Herzlichen Dank auf
jeden Fall. Ja, vielen Dank.